Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Doppelspitze, dem Podcast des Staatsanzeigers. Es geht nämlich um die Landtagswahl. Und heute sitzt nicht Leonie Hennes neben mir, sondern Michael Schwarz, der Politikredakteur. Leonie Hennes ein bisschen erkältet ist und gerade keine Stimme hat. Hallo, willkommen, Michael.
Hallo, willkommen, Raphael.
Sehr schön. Ja, wir wollen über diesen wirklich unglaublichen Wahlabend sprechen. Man kann sagen, fast ein historischer Wahlabend. Michael, wenn dich vor 3 Wochen jemand gefragt hätte, schafft Özdemir noch die Aufholjagd, liegt am Ende vorne, was hättest du verwettet?
Dann hätte ich gar nichts verwettet, sondern hätte, wie es sich im Roulette gehört, wenn man auf Nummer sicher geht, eben auf Schwarz gesetzt.
So sieht's aus. Haben wir, glaube ich, alle, also selbst die Grünen, das haben die mir am Wahlabend erzählt, haben da nicht mit gerechnet. Ne? Die haben vor 2 Wochen wirklich mit was anderem gerechnet. Ja, schauen wir nochmal, was ist passiert. Ne? Also ich glaube, die Szene des Abends war, als Winfried Kretschmann den Arm von Cem Özdemir hochgehoben hat. Er wollte es, glaube ich, selber noch nicht glauben, Cem Özdemir, aber Winfried hat gesagt, du musst jetzt jubeln. Er hat die Krawatte von Winfried Kretschmann getragen, die er damals hatte. Ja, und dann hat er gesagt, Mensch, was für eine Jagd, jetzt haben wir es geschafft.
Und da war ich ja schon im Bett. Insofern war für mich die Szene des Abends, als der Manuel Hagel um 20.20 Uhr oder ein paar Minuten später im Landtag im Plenum saß und völlig entgeistert und wie ein Konfirmand oder wie ein gestrafter Schüler auf seinem Platz saß, die Hände nach vorne hielt, nicht wusste, wo er mit den Händen hin sollte. Dann sprach als erstes Özdemir. Der Hagel hat auf seinem Handy geschaut, was sich ja auch nicht in so einem Moment geziemt. Und dann hat er von der Schmutzkampagne geredet. Als ob er nicht die Wahl verloren hätte, sondern andere für ihn.
Also ich glaube, das war ein ganz prägender Moment. Also wir müssen noch mal kurz erklären, wo das passiert ist. Es gab dann nach den ganzen Fernsehinterviews eine Landespressekonferenz, wo alle Spitzenkandidaten geladen waren im Plenum des Landtages, nahe im großen Saal. Und ich glaube, man konnte das, sag mal, die angespannte Atmosphäre, die Spannung, ja, vielleicht auch kann man fast schon vom Zerwürfnis zwischen den beiden Spitzenkandidaten es sehen. Özdemir saß schon da, Hagel kam dazu und man hat irgendwie versucht, irgendwie wegzugucken, nicht hinzugucken. Ne? Das war also eine ganz merkwürdige Situation.
Und du hast sogar Hagel sagen müssen, wo er hinsitzen sollte.
Naja gut, es gab da so ein bisschen bei allen Kandidaten ein bisschen Gerangel. Ne? Also wer möchte wo er sitzen, wer möchte nicht wegen jenen sitzen, das war schon ein bisschen absurd, das Ganze. Ja, und tatsächlich war es dann nicht so einfach, alle sozusagen auf ihre Plätze zu bringen. Und dann hat man, dann begann sozusagen auch die Erzählung. Ne? Also während Özdemir gleich gesagt hat, wir haben gewonnen, wir liegen vorne, was ja auch bei den Zweitstimmen definitiv so ist. Und wir wollen jetzt eine Regierung bilden auf Augenhöhe. Hat Hagel gesagt, es gab eine Schmutzkampagne, hat es immer wieder gesagt. Also er war auch, glaube ich, sichtlich getroffen, auch schon als er vorher bei der Wahlparty der CDU eingelaufen ist. Diese Kampagne, der sagt er, das hat mich und meine Familie persönlich sehr verletzt. Und da war er angefasst, das war gemerkt. Und da hat man gesehen, da sind bei ihm Emotionen vorhanden, die er nicht einfach abstellen kann an der Stelle.
Weil dann die interessante Frage des Journalisten, ob er Verantwortung übernehmen will. Und dann hat er den korrigiert, er hätte gesagt, er werde Verantwortung tragen. Mhm. Und dieses Korrigierende, dieses Schulmeisterliche, das war ja auch schon in diesem seltsamen Video aus der Schule aufgetaucht. Ja. Er hat offenbar in solchen Situationen, wenn er Stress bekommt, diese Ader, die man von ihm gar nicht kannte.
Aber kommen wir zunächst mal zu unserem Werbepartner und Sponsor, dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten. Denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkasse nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Das ist auch das Interessante, ne? Das hat man mir auch gesagt, sozusagen im Umfeld. Wir haben eigentlich der CDU-Wahlkampf war ganz anders aufgebaut, aber auf Respekt, Sachpolitik, Anstand, so das ist ja auch das Bild, das er von sich zeichnet. Und dann ist es in den letzten Wochen ganz hitzig geworden. Sicherlich, das muss man an der Stelle sagen, hat die grünen Abgeordnete Zoe Meyer dieses Video gepostet, das zwar im Netz war, aber eben niemand kannte, zwei Wochen vorher, indem er über eine Realschule sich sozusagen wie aussehen, rehbraune Augen, braunes Haar ausgelassen hat. Die Frage ist tatsächlich, und das wird jetzt ja auch diskutiert, wie viel Wirkung hatte dieses Video am Ende des Tages? Oder war es das Video oder war es nicht eher die Reaktion, die er drauf gezeigt hat, als er im Fernsehen darauf angesprochen wurde? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich vermute, dass es beides war. Mhm. Also bei mir war es ja erst das Zweite. Ich bin ja Jahrgang 1963, vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen als jüngere Generationen. Für mich klang diese Sprüche noch nicht so, dass ich jetzt deshalb davon Abstand genommen hätte, Herrn Nagel zu wählen. Weil das Wahlgeheimnis, was meine Person betrifft, gewahrt bleibt. Aber diese nervöse Reaktion entsprach etwas, was ich bei Herrn Hagel immer schon gespürt hatte, dass er für die ganz große Bühne vielleicht doch nicht geschaffen ist oder maximal noch nicht geschaffen ist.
Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, das Problem an der ganzen Sache. Ne? Meine Hagel ist natürlich viel jünger, er ist 37, wirkt auch sehr jung, ist allerdings natürlich ein versierter Machtpolitiker, der die CDU hinter sich geeint hat und auch gewisse Fähigkeiten hat. Wir hatten aber tatsächlich vielleicht an diesem Wahlabend, wirkt er tatsächlich sehr angefasst, auch sehr dünnhäutig. Und das ist vielleicht tatsächlich eine Frage auch des Alters und Erfahrung. Das wissen wir am Ende des Tages nicht. Ne? Aber tatsächlich war das, glaube ich, das Problem, ne? Dass so Videos auftauchen. Das kann so in so einem Wahlkampf mittlerweile immer passieren. Aber die Frage, wie reagierst du drauf? Ja, sagst du dann, und ich glaube, das ist durchaus etwas, was ihm vielleicht so manch an der CDU auch geraten hätte, nicht nur sagen, das war Mist, sondern ja, das war falsch. Ich habe damals vielleicht so gesprochen, ich würde jetzt selber ganz anders sprechen und möchte mich dabei entschuldigen bei der Schülerin von damals, aber ich habe gelernt und heute würde ich ganz anders an sowas rangehen und reflektiere auch sowas. Ich glaube, das wäre eine klare, ehrliche Antwort gewesen und da wäre das Thema auch gar nicht so weg gewesen. Aber indem man das noch so halb gerechtfertigt hat, naja, es war ja nicht so schlimm und meine Frau hat mir den Kopf gewaschen, das war vielleicht die falsche Art, damit umzugehen. Dadurch hat er erst die Diskussion wieder neu befeuert. Und bei der Lehrerin war es ja ganz ähnlich. Da hat er dann bei Tebel Media nochmal, oder bei Pioneer war es, glaube ich, in Berlin, bei dem Newsletter-Projekt, gesagt, naja, ich wurde auch provoziert und ne, also immer die gleiche Reaktion, dann nicht einfach zu sagen, ein bisschen Demut zu zeigen und das war ein Fehler, sondern immer so teilrechtfertigt. Und ich glaube, das war das, was die Menschen dann auch gestört hat und die Debatte immer wieder neu befeuert hat.
Genau, und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dieselbe Kampagne wäre gegen Alice Weidel gelaufen, dann hätte sie wahrscheinlich 0,0% verloren, vielleicht sogar 0,1-2% dadurch dazu gewonnen, weil die Maßstäbe bei der Partei halt völlig anders sind. Mhm. Das Merkwürdige war doch an dieser Reh-Augen-Affäre, dass sie nie so hoch gekommen wäre, wenn es Herrn Frohnmeier nicht gegeben hätte.
Ja, also das ist das Spannende. Zwar richtig, Zoe Meyer, die Karlsruher Grüne Abgeordnete, hat das zuerst gepostet. Dann ist es von anderen Grünen noch geteilt worden, allerdings auch nur von Leuten aus der dritten und vierten Reihe. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Erzählung. Also Özdemir und die grünen Parteiführung hat da nichts damit zu tun. Egal, was da erzählt wird, das ist relativ glaubhaft, auch wenn Gret Kretschmer das betont. Genau, und dann eigentlich war das Thema schon fast wieder tot. Und dann hat im SWR-Triell Markus Frohnmeier bewusst provoziert, ne, von wegen, wie kann man so mit Frauen sprechen? Natürlich ziemlich absurd, dass das eine Partei, die nun also die allerletzte Wert auf politisch korrekt ist, wenn jetzt sowas balanciert. Und dadurch war es vor einem großen nationalen oder zumindest landesweiten Publikum plötzlich Thema. Und dadurch ist es wieder hochgekommen. Und ich glaube, das ist ein bisschen, das war natürlich eine kalkulierte Aktion. Und Markus Frohnmeier macht das ja sehr geschickt. Er hat jetzt auch am Wahlabend und danach immer gesagt, liebe CDU, überlegt euch, wollt ihr mit so einem Partner regieren? Also er versucht natürlich auch einen Spaltpilz reinzutreiben. Und man hat so fast das Gefühl, es gelingt ihm ein bisschen.
Das ist ja ohnehin die Strategie der AfD. Es gibt ja dieses Strategiepapier, das nach der Bundestagswahl aufgetaucht ist, dass man einen Kulturkampf entfachen will, der die CDU und die SPD auseinander treibt und die CDU in Richtung AfD. Mhm. Und es gibt ja viele Stimmen unter den Wählern, die so etwas befürworten. Nicht ein Kulturkampf, aber eine Annäherung der beiden Parteien, die im Moment noch die sogenannte Brandmauer getrennt werden. wenn ich mich recht entsinne, sind 20% der Baden-Württemberger offen für eine Koalition von Blau und Schwarz. Ganz anders als die Parteispitzen bei der CDU. Und dieses Angebot, zusammenzuarbeiten, wird ja von der AfD ständig wiederholt, wobei es in gewisser Weise unglaubwürdig ist, weil ja die Geschosse, die Richtung CDU gehen, derart heftig sind, dass man einen Teufel tun wird, bei der CDU jedenfalls auf der Spitze mit dieser Partei zusammenzuarbeiten.
Das haben wir ja auch Herr Markus Frohnmeier, wir haben ja alle Spitzenkandidaten interviewt, auch Markus Frohnmeier, haben ihn gefragt, Sie wollen mit der CDU zusammenarbeiten, haben sie aber zum Hauptgegner erklärt, wollen sie zerstören und greifen sie mit jedem Satz an. Na, das ist ja auch ein Stück weit paradox, was da passiert. Aber lass uns doch noch ein bisschen über die AfD sprechen. Michael, du bist ja unser AfD-Experte, auch in der Redaktion, bist da sehr tief drin und hast da auch sehr gute Kontakte. Wie hast du denn den Wahlabend aus Sicht der AfD wahrgenommen, die ja irgendwo in Möhringen in ihrem Büro ganz abgelegen gefeiert haben, in einem ganz kleinen Kreis? Wie war das denn?
Ja, das war so interessant. Ich bin Viertel vor sechs angekommen, also eine Viertelstunde, bevor dann die ersten Zahlen im Fernseher erscheinen, und habe dann ein paar Leute gefragt, was sie denn erwarten. Haben die von 20% geredet? Dann kommt Frohnmeier auf mich zu und sagt hier, vorsichtig Leute, wir sind hier bei einer Landtagswahl, sind nicht bei einer Bundestagswahl. Es würde auch schon weniger reichen, hat er so angedeutet. Mhm. Und Frohnmeier hatte offenbar einen direkteren Draht zu den Zahlen, die 18 Uhr veröffentlicht werden, als ich. Jedenfalls wusste er schätzungsweise um 17.57 Uhr schon die Zahlen. Mhm. Und dann hatte er einen kleinen Kreis von Leuten um sich, die jubelnd gebrüllt haben. Erstens, weil die AfD bei 18% landete, bei dieser ersten Zahl, und das waren ja Poll-Out-Umfragen,
ja.
Und dass die FDP raus ist.
Ah ja, okay, das war der Hauptpunkt. Ja, Markus Frohnmeier ist ja eine schillernde Persönlichkeit, ne? Also wir beobachten ihn schon sehr lange. Er kommt so, wenn wir seine Biografie ansehen, in Rumänien geboren, deutsche Adoptiveltern, haben wir hier aufgenommen, in Walderstadt aufgewachsen, war in seiner Jugend, das kann man glaube ich relativ gesichert sagen, in sehr rechten Kreisen unterwegs, ne? Hat da auch nichts ausgelassen. Vorsitzender der Jungen Alternative und ist dann so ein bisschen chamäleonartig gewandelt. Jetzt erkennen wir ihn fast nicht wieder. Manche sagen, er habe Kreide gefressen. Aber er bemüht sich tatsächlich, die AfD sozusagen innerhalb der AfD gemäßigten, wenn man das sagen kann, ne, aber sag mal, die etwas konservativen Stimmen gegen die völkischen in Stellung zu bringen. Oder wie siehst du denn seine Rolle innerhalb der Partei?
Doch, die sehe ich tatsächlich darin. Er hat, glaube ich, seine Aufgabe daran erkannt, oder seine Chance daran erkannt, dass er ein großes Organisationstalent besitzt, dass er schnell strategische Entscheidungen treffen kann. Er steht praktisch persönlich für die gesamte Wahlkampagne, die ja relativ witzig war. Beispielsweise dein Auto würde AfD wählen oder
nur auf dem
Nachbar
Plakat.
Wählt AfD oder er, genau, oder er selber ist sozusagen links auf dem Plakat.
Nur auf dem Plakat links,
genau. Genau, nur auf dem Plakat links. Ja. Also ich glaube ihm tatsächlich, ich nehme tatsächlich ab, dass er nicht mehr so tickt, wie er vielleicht vor 10 Jahren getickt hat. Und ich glaube, es ist ein Mensch, der stark davon getrieben ist, dass er Anerkennung im Leben haben möchte, die er vielleicht als junger Mensch nicht bekommen hat. Man soll mit solchen psychologischen Einschätzungen vorsichtig sein. Ich bin auch kein Psychologe, aber trotzdem ist ungefähr meine Einschätzung in die Richtung. Und er hat eben erkannt, dass er bestimmte Fähigkeiten, vor allem in seiner Kombination hat, die es im Landesverband nicht ein zweites Mal gibt. Er kann organisieren, er kann sich disziplinieren, er kann Leute führen, er kann auch Leuten Grenzen aufzeigen, er kann Leute nach oben oder nach unten dirigieren. Die müssen auch selber was können, aber ohne seine Protektion läuft wenig in diesem Landesverband, und er hat ihn wirklich auf Linie gebracht. Und ich glaube, sein nächstes Ziel ist, dass er als Außenpolitiker noch erfolgreicher wird.
Ja.
Er fährt ja alle naselang im Moment in die USA, und jedes Mal sagt er mir, wen er da alles treffen will. Es hat jetzt bislang nicht geklappt. Er hat weder J.D. Vance getroffen, noch Mike Johnson, den Nummer 3 der USA. Aber immerhin hat er Undersecretaries getroffen,
ja,
was ja auch nicht nichts ist.
Was versucht der neue Gesicht der AfD? Na, der Netzwerker so um Sebastian Münzmeier, die versuchen die AfD etwas nach außen freundlicher zu machen. Natürlich inhaltlich wahrscheinlich nicht wirklich gemäßigt. Ne? Also Markus Vollmer sagt ja dann aber auch auf dem Parteitag, wir schieben ab, bis die Stadtbahn glüht. Also diese Doppelgesichtigkeit ist da. Wir wissen, ganz ehrlich, wenn man in uns reingucken würde oder ihn reingucken, so ganz wissen wir nicht, was er wirklich denkt und was Tarnung, was Realität ist. Aber ich glaube, du hast es schon ganz gut beschrieben. Das hat sich auch gewandelt im Laufe der Zeit. Gucken wir vielleicht nochmal auf die anderen Parteien, auf die SPD. Ich glaube, das war, also wenn man das Gesicht von Andreas Stoch, dem Spitzenkandidaten, gesehen hat, also da war Niederlage erkennbar. Ne? Also er war so getroffen, war ganz geknickt, auch am Tag danach noch. Das hat ihn, glaube ich, zutiefst getroffen, die SPD bei 5,5%.
Ja, und dabei ist er ja ein ausgesprochen sympathischer und ich glaube auch weit über die Grenzen der SPD innerhalb jener Kreise, die sich überhaupt für Landespolitik interessieren, geachteter Kollege. Das Problem ist ja, dass die Landespolitik für die meisten Leute keine Rolle spielt.
Absolut.
Ich habe mich einen Tag vor der Wahl noch mit meinem Nachbarn unterhalten, mit dem ich mich sonst immer nur über Fußball unterhalte.
Und, im schönen Holzgerlingen.
Der hat mir dann gesagt, also dem Özdemir traut er nicht über den Weg. Und vom Hagel hat er keine Ahnung, wer das eigentlich ist. Ich hätte ihn jetzt natürlich nach Stoch fragen können, aber das hätte wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. Mein Kumpel, der immerhin jeden Tag, seitdem er irgendwie 18 ist, Tageszeitung liest, verwechselt Stoch und Strobel.
Ja.
Und meine Mutter weiß, glaube ich, immer noch nicht genau, dass Herr Hagel nicht Herr Nagel heißt. Vielleicht weiß ich es jetzt doch, aber sie... Ja, Wahlgeheimnis, Punkt.
Aber das ist natürlich so, ne? Landespolitik ist nicht so im Fokus. Man kennt natürlich immer den Ministerpräsidenten, der ist auch ständig im Fernsehen. Auch alle Journalisten beschäftigen sich fast ausschließlich mit der Frage, was hat der Ministerpräsident zum Frühstück gegessen? Wo ist er heute Abend? Wie ist heute die Fahne in der Villa Reitzenstein oben? Alle anderen Politiker verblassen da völlig, ne? Und das ist völlig richtig. Und das darunter hat Andreas Stoch natürlich gelitten. Auch, deine Beschreibung ist sehr gut. Er war ja auch tatsächlich der Kultusminister, der, glaube ich, unumstritten eine gute Arbeit gemacht hat. Es gibt ja die Geschichte, dass er seinen letzten Bildungsplan vorgestellt hat und es dann Standing Ovations gab, weil er, glaube ich, sehr gut Menschen zusammenführen kann und sehr fachlich in der Tiefe ist. Das ist eine gewisse Tragik drin, aber strategisch hatte die SPD überhaupt keine Chance, weil sich alles auch medial auf den Zweikampf zwischen Özdemir und Hagel konzentriert hat. Ich glaube, auch viele SPD-Mitglieder haben am Ende Özdemir gewählt, um Hagel zu verhindern. Also da hat es eine enorme sozusagen Sammlung im linken Becken gegeben. Das hat ja dann auch die Linke, die ja so ein fast sicher im Parlament war, 7%. Na, die hatten sich schon ihre Sitze ausgesucht. Die ist dann völlig zerbröselt auf 4,4%. Also da hatte die SPD am Ende keine Chance. Und ist natürlich bei einem Ergebnis von 5,5%, man muss ja schon fast sagen, die können froh sein, dass sie an der 5%-Hürde nicht gescheitert sind. Ne?
Ja, und ich habe mir nach dem Wahlabend auch so Gedanken gemacht, ist es eigentlich fair, dass man Parteien, die unter 5% sind, nicht im Landtag repräsentiert? Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Lehre aus der Weimarer Republik, dieser Parteienzersplitterung. Aber es ist natürlich irgendwie auch traurig. Es gibt ja noch eine weitere Partei, die eine große Geschichte hat, vor allem in Baden-Württemberg, nämlich die FDP, die nach 74 Jahren nicht mehr im Landtag sitzt, die ihr Kernland verloren hat und möglicherweise am Anfang des Endes ihrer Existenz steht. Jedenfalls als Partei, die Chancen hat, in irgendwelche Parlamente zu kommen.
Du sprichst von der FDP, ne? Genau. Tatsächlich. Die hier hat hier sogar den ersten Ministerpräsidenten gestellt, Reinhold Meyer. Und auch unter Walter Dühring sind hier zweistellige Ergebnisse erzielt worden. In der Tat, das ist eine ganz lange Tradition, die, wenn man ganz ehrlich ist, noch weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Wir haben eine ganz, ganz starke liberale Tradition von 1848 her. Und das ist plötzlich beendet gewesen. 4,5%. Hans-Ulrich Rühke hat ja versucht, die FDP ganz streng im bürgerlichen Lager zu verorten, gegen die Grünen, an der Seite der CDU, auch Anti-Grünen-Rhetorik gefahren. War das die falsche Strategie?
Also ich war ja im Opernhaus und
beim Dreikönigsball, ne, der FDP.
Genau, beim Dreikönigstreffen, wo man sich natürlich auch fragt, ob das vielleicht das letzte Dreikönigstreffen war. Die haben diese altehrwürdige Stätte jedes Jahr am 6. Januar bespielt. Ich war bestimmt 5-mal da. Mhm. Am Abend zuvor hat der ehemalige Vorsitzende aus Rheinland-Pfalz, wie hieß der nochmal?
Rainer Brüderle, nein.
Rainer Brüderle, sein sagenhaftes Zitat gegenüber der Sternreporterin, nämlich, dass sie, also sinngemäß, dass sie in ein Dirndl reinpassen
würde. Ja, genau, richtig.
Weil ihr ein Dirndl, glaube ich, stehen würde, gut stehen könnte, gesagt, woraufhin seine Parteikarriere beendete. Mir ist dort aufgefallen, erstens, dass der geniale Rhetoriker Lindner fehlt.
Ja.
Und zweitens, dass an einer Veranstaltung, die vielleicht 2 Stunden gedauert hat, außer den Unternehmern und Mittelständlern niemand persönlich angesprochen wurde. Mhm. Das hat sich in gewisser Weise, also ist ganz kurios gewesen, ich war bei einer 2. Veranstaltung, eine Woche vor der Wahl auf dem Schlotzplatz. Mhm. Da war parallel eine Veranstaltung vom DGB. Die hatten so einen LKW, der wahnsinnig Lärm gemacht hat, der so für Raves passt. Die haben den ganzen Platz bespielt. Man hat die FDP kaum gehört. Dann kamen die direkt dann ans vorbei. Die haben einen Demonstrationszug geführt Richtung Landtag. Dann hat der Rühlke sie selber angesprochen, hat nämlich gesagt, hier, schönen Gruß an euch Genossen von der DGB, weil die ihn nämlich zu einer Podiumsdiskussion nicht eingeladen haben, weil er wohl aus Sicht der DGB, des DGBs irrelevant ist, also als Partei.
Okay.
Und dann kamen 2 Genossen dann versteht er nicht, diese Chance zu nutzen, die mal irgendwie nett anzusprechen. Also die kommen sozusagen theoretisch als Industriearbeiter vor, aber angesprochen werden immer nur noch diese Mittelständler und Unternehmer. Und es gibt halt nicht 5% Mittelständler und Unternehmer, selbst in Baden-Württemberg nicht.
Richtig. Und ich glaube, das kann man subsumieren, die FDP wie die SPD haben dasselbe Problem. Ihre Kernwählerschaft ist nicht mehr in der Größe vorhanden. Sie erreichen sie nicht mehr. Sie haben eine immer kleiner werdende Zielgruppe und sind zwischen den Lagern gefangen. Die SPD hat, und das sehen die Wählerwanderung sehr eindeutig, die hat an die Linke verloren, an die CDU verloren, an die AfD verloren, ganz viel an die Grünen verloren. Und am Ende konnte Andreas Stoch selbst bei bestem Willen nicht mehr erklären, warum es eine SPD noch braucht als eigene Stimme. Und das Gleiche hat die FDP im bürgerlichen Lager auch gehabt.
Sehr viel an der AfD verloren.
Ja. Richtig, ne? Die hat sehr viel an der AfD verloren, obwohl sie diesen Kurs ja selber gefahren hat. Hat an die CDU verloren, da ist sicher auch ein strategischer Punkt dahinter, aber das ist, glaube ich, ein generelles Thema, dass beide Parteien extreme Probleme haben, den Wähler zu erklären, warum es sie überhaupt noch bedarf. Und das wird unheimlich schwierig, wieder aufzukommen. Gucken wir vielleicht nochmal auf das Wahlergebnis und auch, was nach dem Wahltag passiert ist. Na, da ist nämlich einiges passiert. Das Wahlergebnis selber war ja denkbar knapp. Es wurde dann gegen Ende nochmal sehr knapp. Die Gemeinde Schöneich, die ist, glaube ich, neben dir in Holzgerlingen. Ne?
Genau, also, wir hatten um 0.54 Uhr das Ergebnis verkündet, weil nämlich in einem Kindergarten ein unplausibles Ergebnis gezählt wurde. Daraufhin hat die Gemeinde beschlossen, wir zählen jetzt alles nochmal nach. Und um 2.13 Uhr hat dann die Landeswahlleiterin das vorläufige amtliche Endergebnis verkündet, was einen wesentlichen Unterschied gegenüber den Zahlen enthielt, die vorher als Hochrechnungen bekannt gegeben wurden. Denn plötzlich waren CDU und Grüne gleich auf, was die Mandatszahl betrifft.
Genau, also erst einmal ganz Deutschland hat auf Schöneich gewartet. Der Spiegel hat sogar über Schöneich berichtet, ne? Aber da wurde pietistisch schwäbisch gründlich nochmal nachgezählt. Genau, und bis dahin hatten die Grünen einen Sitz Vorsprung, also vielleicht nochmal zur Vergegenwärtigung, ne? Die Grünen am Ende mit 30,4%. 30,3%.
Nee, zwei, ganz am Ende 2. Es waren genau, lange 3 und
richtig,
dann 2.
Genau, 30,2 und die CDU ganz knapp dahinter mit 0,5. Genau, und also so knapp war es am Ende und dann ist tatsächlich durch die Berechnungen aus der Stimmen aus Schöneich, die gefehlt haben, ist das letzte Mandat im Zusammenspiel der Ausgleichs- und Direktmandate weggefallen und dadurch haben wir eine Parität und das hat natürlich jetzt tatsächlich ganz spät in der Nacht nochmal die Dynamik völlig verändert. Jens Spahn hat ja dann am Montag, der Unionsfraktionschef im Bundestag, gesagt, naja, wenn es eine Parität gibt, dann sind beide Parteien gleich stark. Dann muss man vielleicht neu nachdenken und könnte man sogar das Amt teilen mit der israelischen Lösung. 2,5 Jahre der eine, 2,5 Jahre der andere. Und Cem Özdemir hat dann in der Landespressekonferenz am Montag schon mal sehr gesagt, naja, das ist nicht meins. Wir machen das ernsthaft der Politik. Das ist Quatsch. Ja, was wiederum die CDU ziemlich erbost hat. Interessanterweise haben Merz und Hagel in Berlin das noch gar nicht so hochgespielt. Die haben gesagt, daraus erwächst ein inhaltlicher Anspruch. Also kein personeller, sondern ein inhaltlicher Anspruch. Ne? Und dann kam der Quatsch und dann abends die Landesvorstandssitzung der CDU. Da hat dann Tobias Vogt, der Generalsekretär, richtig gebolstert, gesagt, das sei arrogant und so lässt man sich nicht behandeln von oben herab. Und anscheinend hat dann in dieser Landesvorstandssitzung, der Manuel Hagel seinen Rücktritt erklären wollte und dann darin gehindert wurde, das war sicher auch ein vorbereiteter Move, dann wurde wohl das Thema Rotation immer wieder nochmal aufgenommen. Ist das denn überhaupt realistisch?
Das Witzige ist ja, dass eine Partei, die vor 20, 30, 40 Jahren, wie lange das ist her, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, als diese strickenden, merkwürdigen Typen in den Landtag von Baden-Württemberg eingezogen sind, die noch dazu rotiert sind, jetzt selber eine Rotation vorschlägt.
Absolut, ja.
Ich denke, unter allen anderen Umständen, nämlich unter dem, dass die CDU gewonnen hätte, würden die sich auch an den Vogel, auch der anderen Seite den Vogel zeigen. Und die Formulierung Quatsch ist ja nun, hätte es noch ein bisschen netter formulieren können, aber eigentlich völlig im Rahmen. Ich habe was Interessantes heute von Rainer Ruf in der Stuttgarter Zeitung gelesen, nämlich, dass die CDU, die vor Kretschmann einen großen Respekt hatte, den vor Özdemir nicht hat, sondern mit dem fremdelt oder den ablehnt. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, das vielleicht auch damit zu tun hat, dass Cem Özdemir nicht Martin Müller heißt oder Michael Schwarz.
Ist schon eine interessante Frage, ne? Weil weil interessant ist da die Aggressivität oder sag mal die sehr offensive Kommunikation, die CDU jetzt pflegt, auch in diesen Tagen. Ne? Also gestern Abend nochmal Thomas Strobel bei Markus Lanz hat nochmal von grünem Gift gesprochen und hat auch nochmal immer wieder insinuiert, dass dieses Video, um das ja so viel ging, eben doch nicht nur von einzelnen Abgeordneten geteilt wurde, sondern immer wieder auch angedeutet, dass Özdemir selber vielleicht sogar mit zu tun hatte. Also das ist ja schon heftig, was da auch von der CDU jetzt kommt. Ne? Die sagt, die Grünen haben das Klima vergiftet, aber die teilen dazu auch ganz schön aus gerade. Ne? Hängt natürlich ein Stück weit auch bei Manuel Hagel eine persönliche Verletzung zusammen. Ich glaube, dass in diese ganze Videodebatte, die natürlich im Netz auch Umtriebe hatte, ne, die sehr weit ging, wo ihm dann auch alles möglich unterstellt wurde, was dann sicher auch, wie das leider so ist in unserer Social-Media-Gesellschaft, sehr absurd ist. Das hat ihn tief getroffen und das hat man gemerkt. Da ist eine ganz schwere Verletzung da und irgendwie scheint er dann doch zumindest Özdemir damit verantwortlich zu machen. Reden wir vielleicht ein letztes Mal noch mal kurz über das Video. Es wurde geteilt, es wurde dann wieder geteilt, die Reaktion war nicht gut drauf. Hat das Video wirklich so einen großen Einfluss am Ende gehabt auf die Wahl oder ist das vielleicht auch eine mediale Geschichte gewesen?
Ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hatte. Mhm. Also am Ende war ja der Ausgang sehr knapp. Zumindest die Zahlen vor dem Video waren ja viel klarer. Mhm. Und dann gab es irgendwann diesen Gleichstand 28-28. Mhm. Dann werden sich viele überlegt haben, was mache ich jetzt eigentlich? Geht es ja hier bei dieser Wahl nur noch um Özdemir versus Hagel, da haben die Kleinen gelitten. Und dann gibt es ja noch die Theorie, dass ohne ein Zweistimmenwahlrecht Özdemir nicht gewonnen hätte. Aber all das widerspricht nicht der These, dass dieses Video eine Rolle gespielt hat. Mhm. Denn ich denke schon, dass der eine oder andere oder die eine oder andere gesagt hat, dafür habe ich kein Verständnis. Und ich war bis gestern noch nicht ganz sicher, wen ich wähle, aber jetzt weiß ich, wen ich wähle.
Es hat zumindest natürlich einen Kandidaten, der bisher nicht sehr bekannt war, plötzlich auf eine negative Weise bekannt gemacht. Das war das eine. Dann kam ja noch das zweite Video in der Schule mit der Lehrerin, die ihn sicher provoziert hat, wo er dann zu einem kurzen Unbeherrschtheit sich hat hinreißen lassen. Ja, jetzt sagt die CDU hier, es ist eine Schmutzkampagne vor der Wahl gewesen. Es wird jetzt noch weiter betrieben. Die Person Hagel wird desavouiert und jetzt erwarten wir mindestens eine Entschuldigung, das wird aber nicht reichen. Man muss uns jetzt weit entgegenkommen und bringt immer wieder die Idee der Doppelspitze auch in die Diskussion ein und sagt, es darf keine grün-linke Politik gemacht werden. Ist das ich meine, kann man das subsumieren unter der Aspekt, wir treiben den Preis hoch, weil Verhandlungsalternativen gibt's ja nicht, muss man jetzt vielleicht versuchen, aus der Empörung und aus dem, was man sozusagen auch später in Positionen räumen kann, eine Verhandlungsposition machen, oder steckt da mehr dahinter?
Da steckt meiner Ansicht nicht mehr dahinter. Hm. Es geht darum, den Preis hochzutreiben. Die CDU ist die Partei in Deutschland, die am häufigsten die Macht hatte, ist die Partei, die am meisten um die Bedeutung der Macht weiß und über den Umgang mit der Macht, die auch weiß, was Müntefering seinerzeit gesagt hat, Opposition ist Punkt, Punkt, Punkt.
Mist, ja.
Richtig, genau. Ja. Und Hagel ist mit Sicherheit persönlich sehr getroffen, aber wie heißt es immer? Also jedenfalls, Sprichwort nicht ein, aber Getroffene
Hunde bellen? Nein?
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Also jedenfalls, da ist ja ein Fünkchen Wahrheit, das ist ja das Problem. Wenn da ein Video gewesen wäre und das wäre eben zum Nachteil geschehen und er hätte mit absoluter Sicherheit ein reines Gewissen, dann wäre das was anderes. Aber man hat ja seine Persönlichkeit ein Stück weit präziser hinbekommen. Genau, er war vorher so ein farbloser Mensch. Ich erinnere nur daran, dass in AfD-Kreisen er als Ken läuft, als Ken, ja, der, ja, ja, Dauerfreund von Barbie, der aber nicht mehr ist als ein Dauerfreund. Und dann plötzlich kommt dann sozusagen diese Farbe dazu. Und Hagel ist angeschlagen.
Das ist er definitiv. Das hat man auch gesehen am Wahlabend und danach, auch wenn sich jetzt demonstrativ alle hinter ihn stellen. Aber klar, er hat es nicht geschafft, diesen riesigen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Und es gibt eine gewisse Parallele zur Bundestagswahl mit Armin Laschet. Ne? Wir erinnern uns, da gab es ja auch einen Videoschnipsel, als er sozusagen während einer Trauerrede von Bundespräsident Steinmeier im Hintergrund gelacht hat. Das hat ihm dann auch zu Verhängnis geworden. Und ich glaube, das Video an sich oder die Szene an sich ist nicht entscheidend. Aber wenn du als Kandidat ohnehin schon einen unsicheren Eindruck machst oder einen zu blassen Eindruck machst oder dass die Bürger das Gefühl haben, Dinge sind nicht authentisch, dann kann so ein Video natürlich verheerende Wirkung haben. Es gibt ja auch ganz viele Videos über Cem Özdemir. Es gibt das berühmte Video Halt die Fresse, wir sind hier in Deutschland, wie er einen Passanten in der Corona-Zeit anpöbelt. Özdemir hat viele Punkte, die thematisiert werden können, seine Bundesmann-Affäre, aber das ist alles abgeperlt, weil die Person authentisch und glaubwürdig war und einen glaubwürdigen Wahlkampf gemacht hat aus seiner Biografie heraus. Bin als Migrant, hab's ganz nach oben geschafft und ganz nach unten. Und er als glaubwürdig gilt, ob das dann das Image der Wahrheit entspricht oder nicht, ist in der Stelle nicht entscheidend. Von Manuel Hagel hatten die Menschen kein Bild, weil der Wahlkampf auch nicht besonders profiliert war, war auch inhaltlich nicht sehr stark hinterfüttert, obwohl er eigentlich auf Inhalte gesetzt hat, aber es ist dann nie konkret geworden. Mhm. Die Plakate waren nicht sehr besonders gelungen und dann an der Stelle hat so ein Video natürlich einen sehr viel stärkeren Effekt, ne, wenn man noch gar kein Bild von jemandem hat. Und das ist das erste Bild, das man hat.
Das ist übrigens auch eine interessante Erkenntnis, dass die beiden Parteien, die die besten Plakate haben, auch gewonnen haben. Nämlich die AfD und die Grünen.
In der Tat, ja. Das muss man jetzt mal rein handwerklich sagen. Halt war die Agentur Jung von Matt, die Grünen gefeatured hat mit einem niedrigeren Budget, hat wirklich sehr, sehr starke, sehr personalisierte Plakate gemacht, die aufgefallen sind. Und die AfD hat eine tatsächlich pfiffige Kampagne, die so diese Wutbürger-Attitüde, die Partei ja bisher geprägt hat, nach hinten gestellt hat. Tja, und dann haben wir noch eine kleine Änderung gehabt, nämlich bei der SPD. Da Andreas Stoch ist ja zurückgetreten und am Dienstag wurde Sascha Binder zum neuen Fraktionschef gewählt. Sascha Binder ist jemand, der immer sehr ehrgeizig war, der immer an Platz 2 stand, der war Generalsekretär, war parlamentarischer Geschäftsführer, hat diesen Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre genutzt, um sich sehr stark zu profilieren. Also jeder hat gesagt, der greift mal nach der Macht. Jetzt hat er danach gegriffen, aber in einer sehr, sehr viel kleineren Fraktion mit nur noch 10 Leuten.
Stimmt, Sascha Binder war damals der, um nochmal Markus Frohnmeier zu zitieren, der Saskia Esken vor den Bus gestoßen hat.
Stimmt, richtig.
Weil er nämlich vor einem Jahr gesagt hat, klar, könnt die SPD paritätisch Ministerinnen haben. Ich glaube, 4 standen zur Debatte, aber Saskia Esken gehört nicht zu den 4 Besten in der SPD. Er ist ein ausgesprochen guter Redner, ein sehr kluger Kopf. Ich weiß nicht, ob ich ihn sozusagen zu meinem Freund oder Nachbarn gerne hätte.
Ja. Ja, ich glaube, er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, auch ein sehr machtbewusster Mensch, der in der Partei sicher sich auch mit dieser Geschichte und vielen anderen nicht nur Freunde gemacht hat. Das ist sicher so. Es gab auch so eine ganz leichte kreative Spannung, sage ich mal, zu Andreas Stocher, wo sie sich nicht bekriegt haben, aber es war immer klar, dass Sascha Binder der Mann ist, der nach Andreas Stoch nach der Macht greifen wird. Das hat er getan. Wir wissen noch nicht, wie das in der Partei ausgeht. Da gibt es jetzt eine Findungskommission, die von René Repasi geleitet wird, dem Karlsruher Europaabgeordneten. Möglicherweise nimmt er beide Funktionen, aber das ist noch ganz offen. Da hören wir noch nicht genau, was da passiert. Vielleicht wird da auch die Tübinger Vizevorsitzende Dorothea Klische-Behnke oder Repasi selber möglich. Na, da ist das Rennen noch offen, aber zumindest in der Fraktion ist ganz klar, Sascha Binder wird das Gesicht der Opposition sein. Und da müssen wir auch noch drüber sprechen. Dieser Landtag, das ist ja sehr seltsam. Da wird Grün-Schwarz eine Zweidrittelmehrheit haben. Dann haben wir eine sehr starke AfD und eine ganz, ganz winzige am Rand sitzende SPD. Auch Demokratie theoretisch gar nicht so einfach, ne?
Ja, und die Frage ist, ob der mögliche Vorsitzende der AfD-Fraktion, Martin Rottweiler, in der Lage ist, mit seiner ruhigen Art mal dafür zu sorgen, dass diese AfD nicht nur so destruktiv gehässig auftritt. Mhm. Denn das ist ja wirklich das Markenteilzeichen der AfD, seitdem sie sich so ein bisschen beruhigt hat. Sagen wir, in der ersten Legislaturperiode mussten sie ja erstmal ihre internen Spannungen lösen, mussten dann absolut indiskutable Personen ausscheiden. Aber seither sind sie ja nicht durch besonders sachliche Beiträge aufgefallen, sondern eher durch bosartige Beiträge. Ich habe oft den Eindruck, dass das den etwas ernsthafteren unter den AfDlern selber leid tut, weil sie sich, glaube ich, aus ihrer Warte, die vielleicht eher nationalistisch ist, aber nicht unbedingt rechtsradikal tatsächlich Politik machen wollen und da nicht durchdringen, weil dieses Bild von der AfD so geprägt ist von den Polemikern.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Tatsächlich, Martin Rottweiler ist jemand, ich habe ihn im Fernsehen gesehen, du hast ihn auch schon getroffen. Einer aus der Anfangsgeneration der AfD von 2013, die ja eher so eine bürgerlich-liberale Professoren-Protestpartei gegen den Euro war. Von dieser Gruppe ist fast niemand mehr vorhanden in der AfD. Die sind komplett von, sag ich mal, konservativ bis völkischen übernommen worden. Aber das wird schon mal interessant zu beobachten sein, weil natürlich diese Opposition, die einzige Kontrolle dieser riesigen Regierungsmehrheit ist, nahezu nicht handlungsfähig ist. Die können auch nur zusammen Untersuchungsausschüsse einberufen oder auch die Öffentlichkeit von Ausschüssen erzwingen. Also die SPD hat schon gleich klargestellt, es wird keine Kooperation geben. Also das wird schon interessant zu sehen sein, ne? ob es wirklich gelingt, ein gemäßigtes Gesicht der AfD zu bringen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil wenn man sieht, wer da alles drin sitzt, Miguel Klaus und andere, das sind nun alles andere als Moderate. Aber das werden wir beobachten müssen. Ne? Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wie geht das jetzt denn weiter? Ne? Also jetzt haben wir die Woche ganz viele Statements gehabt. Es gab Demonstrationen, es gab Talkshow-Auftritte. Also jetzt hat man erstmal allen Seiten den Preis hochgetrieben. Finden dann die beiden nochmal zueinander, Özdemir und Hagel? Sie müssen es ja, ehrlich gesagt, weil Neuwahlen, was ja auch schon diskutiert wäre, wäre ja fatal, würde nur die AfD stärker machen, das Land nochmal ein halbes Jahr lähmen. Was ist deine Einschätzung? Schaffen die beiden das? Kriegen die eine Vertrauensbasis hin und können wir dieses ganze Geklingel, Wahlkampf und Verletzungen hinter uns lassen?
Also ich denke mal, die CDU muss sich finden, die muss sich berappeln. Möglicherweise muss man Hagel, der jetzt eben sich etwas schwer tut, helfen. Ich hoffe ein bisschen auf Strobel, wobei natürlich das Vertrauensverhältnis von Hagel und Strobel nicht so intensiv sein dürfte, nachdem Hagel Strobel aus dem Amt als Landesvorsitzender gedrückt hat. Es gibt vernünftige andere Leute, Nicole Razavi vielleicht, die da noch helfen könnte. Marion Gebkes,
vielleicht die Justizministerin, ja. Ich glaube, ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Cem Özdemir hat ja tatsächlich, obwohl er jetzt mit der Quatschäußerung vielleicht ein bisschen provokant war, hat aber immer gesagt, er will eine Regierung auf Augenhöhe. Es gibt ein Angebot, es gibt Gesprächsangebote, wir machen das fair. Hat auch Verständnis für die Frustration der CDU gezeigt. Und er hat ja selber im Wahlkampf, das dürfen wir auch nicht vergessen, beide haben eigentlich miteinander extrem fair und respektvoll miteinander umgegangen. Und Cem Özdemir hat das bis zuletzt durchgezogen, auch Armin Hagel. Also beide haben sich persönlich im Wahlkampf nicht verletzt, sondern im Gegenteil, das war fast schon manchen zu harmonisch. Und ich glaube, man kann da wieder anknüpfen. Es wird einfach darauf ankommen, dass die beiden sich mal zusammensetzen. Özdemir hat im Fernsehen gesagt, wir werden ein Bier miteinander trinken, aber sie werden es nicht mitkriegen. Nur wir wissen das. Eigentlich müssen die beiden sich jetzt mal an einem geheimen Ort treffen und sich aussprechen. Vielleicht auch jeder nochmal seine Verärgerung, seine Verletzungen artikulieren und dann vielleicht sich nochmal über irgendwelche Dinge auch entschuldigen und dann mal sagen, so, und jetzt gucken wir nach vorne. Was ich auch schon gehört habe, dass die letzte Option wäre, dass Winfried Kretschmann dann vielleicht nochmal mit seiner Autorität im Amt sagt, der zur CDU ein sehr gutes Verhältnis hat, vielleicht auch über die Schiene Thomas Strobel. So, Liebe, jetzt einigt euch, ne, weil ich meine, das wäre ja auch, es geht ja wirklich auch um eine staatspolitische Verantwortung. Wir haben hier eine veritable Wirtschaftskrise. Es müssen Dinge gemacht werden. Wir brauchen Reformen, wir brauchen Bürokratieabbau, die Wirtschaft muss entlastet werden. Wir können es jetzt nicht ein monatelanges, Selbstbeweihräucherung leisten. Und ich glaube schon, das wird passieren, aber es dauert vielleicht noch ein paar Tage. Ne? Das werden wir dann vielleicht nächste Woche, wenn wir die nächste Podcast-Folge aufzeichnen, vielleicht schon mehr wissen.
Eine Anmerkung noch. Baden-Württemberg ist von der Wirtschaftsstärke, glaube ich, Nummer 8 in Europa, wenn man das als eigenes Staat hätte. Baden-Württemberg ist mindestens so groß wie Belgien. Es ist nicht ganz egal für Deutschland, ob Baden-Württemberg gut regiert wird oder nicht.
Absolut.
Es wäre gut, wenn die beiden zusammenfinden.
Das ist es. Das wird, muss passieren. Und ich glaube, es wird auch passieren. Das war ein gutes Fazit. Vielen Dank, Michael, dass du so spontan eingesprungen bist. Ich war eine sehr spannende Diskussion. Dann darf ich mich bedanken, dass Sie zugehört haben. Tatsächlich werden wir nächste Woche mit Peter Haas, dem Hauptgeschäftsführer des Handwerk Baden-Württemberg, auch nochmal die Wahl analysieren. Also wir bleiben drin in der Diskussion. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Schauen Sie gerne auf www.staatsanzeiger.de vorbei. Da haben Sie jeden Tag aktuelle Dinge und natürlich auch gern den Staatsanzeiger auf Papier oder E-Paper lesen. Vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge.
Bis bald.
Thank you.